SRF 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, mein Name ist Hannes Hug. Mit 18 hat Katja Brunner ihr erstes Theaterstück geschrieben. Ein Stück über sexuellen Missbrauch, das viel weiter geht als eine Einteilung in Täter und Opfer. Heuer ist sie 22 geworden und hat mit diesem Stück den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen. Einer der renommiertesten Theaterpreise im deutschen Sprachraum. Und einer von den Preisen, die in Regu gestandene Theatermenschen gewinnen. Mittlerweile sind mehrere neue Stücke dazugekommen. Letzte Woche ist in Zürichs neueste Werk «Ich habe nicht am Anfang begonnen», sondern in der Mitte uraufgeführt worden. Ein Stück, das Katja Brunner gemeinsam mit drei anderen Theatermacherinnen geschrieben hat. Katja Brunner schreibt aber nicht nur ein Stück für die Bühne, sie spielt auch selber Theater und macht Performances. Und heute ist sie bei mir im Fokus zu Gast. Katja Brunner, wenn man euch auf den Preis anspricht, den Mülheimer Dramatikerpreis, dann sagt ihr, ihr redet eigentlich nicht so gerne darüber. Wie ist es denn eigentlich für euch? Warum redet ihr nicht gerne darüber?
Ja, weil ich denke, es haltet sich von der Relevanz her eigentlich relativ in Grenzen, weil ich das vor vier Jahren geschrieben habe, das Stück, und das relativ am Anfang war für mich so, und sich gewisse Ansprüche oder Forderungen ans Theater oder an Theatertexte an sich sind hier eigentlich auch irgendwo durchgewandelt haben und ich gar nicht mehr so eng verbunden bin mit dem Werk quasi, und das drum irgendwie schön ist für etwas aus sich als sehr nach Vergangenheit anfühlendem quasi eine Anerkennung zu bekommen, aber das ist auch nur die Form von Anerkennung, die auch wieder von ihren Zufälligkeiten und von irgendwie persönlichen Vorteil von anderen oder Nachteil oder wie auch immer aus dem heraus speist. Also,
hättet ihr denn lieber einen Preis bekommen für ein aktuelles Stück?
Nein, also ich nehme den Preis natürlich sehr dankend entgegen. Ich finde das nett und das als Preisgeld, das kann man natürlich auch immer brauchen. Aber es ist jetzt wie, ich möchte nicht, dass das für mich zu wichtig wäre oder würde. Und es ist jetzt auch nicht etwas, worüber ich irgendwie das definiere, was ich mache oder so. Ich halte das eigentlich relativ fern. Abgesehen vom Geld. Das halte ich noch.
Eine Frage, die mir dann so ganz spontan in den Sinn ist in diesem Zusammenhang, ist es denn in der Theaterszene ein bisschen suspekt, so Erfolg zu haben? Also vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ihr mit 22 vielleicht so eine Ausläuferin noch seid von der Generation Casting, wo alles daran setzt, berühmt zu werden, und ihr sagt eigentlich, ich will meine Arbeit machen, ich will eigentlich nicht unbedingt Preise gewinnen und die sind, die Preise gewinnen.
Ja, so würde ich das jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich meine, das ist natürlich schön, aber eigentlich eben verstehe ich es als höchstens als eine Seltenheit oder ein seltenes Beiprodukt von dem, was man macht, aber nicht als, also nicht als Antrieb oder als Ansporn, um das zu machen. Und ob das suspekt ist, weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich auch scheißegal, weil ich mich nicht in dieser Szene in dem Sinn muss umtreiben, wenn ich das nicht möchte. Und weil schlussendlich sind so Sachen immer sehr schnell wieder vergessen und es interessiert dann, glaube ich, auch recht schnell niemand mehr.
Inwiefern ist es denn auch eine Befürchtung, vielleicht die Aufmerksamkeit plötzlich dorthin zu lenken, wo es Licht ist, wo man ein Name ist, ein Affisch ist, und darüber ganz zu vergessen, was man eigentlich hätte machen wollen, nämlich in eurem Fall weiterschreiben?
Eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig bei mir. Weil schlussendlich bietet sich dann gar nicht so viele Gelegenheiten, um eigentlich in das Kreuzfeuer reinzukommen. Sondern ich habe ja immer noch, der Tag hat immer noch die 24 Stunden, die er vorher hatte, und die verbringe ich immer noch relativ selbst gestaltet. So. Also ich fühle mich jetzt nicht fremdbestimmt oder so, deswegen.
Das ist sehr gut, dass ihr das sagt. Ich würde vorschlagen, bevor wir weiter über euch reden, ihr habt uns etwas mitgebracht, einen Text von euch. Würdet ihr uns den vorlesen? Und dann habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen weniger abstrakt, darüber zu reden, was die denn genau machen.
Gut. Also, das ist ein Textauszug aus meinem zweiten Stück. Das heisst, die Hölle ist auch nur eine Sauna. Und ja, den würde ich jetzt lesen. Gut. An Captain Smith. Keine Ode an die Rudererin. Captain Smith, du todbringender Führer. Captain Smith, du Mensch. Du hast der Pocahontas, nebst dem Fakt, dass du ihr Geschlecht besudelt hast, nur Schande gebracht. Du hast die Wolken über das Indianerland gesenkt, die Wolke der Vergeltung über des roten Mannes Land gesenkt. Und dann nimmst du die Pocahontas und steckst sie in ein Kleid wie die der Damen zu Hofe. Und darin lernst du sie deine Sprache sprechen und willst sie umsozialisieren. Das ist quasi Brainwash, getrimmt auf 17. Jahrhundert. Das ist Enteignung. Die wollte ja nur wegen dieses einen Pfeils, die wollte quasi dir aus der Tinte helfen, weißer Mann. mit primitiven Mitteln. Klar, die ist ja eine primitive Sau. Die kann ja nicht lesen, die weiß ja nicht mal, wie Smith schreiben. Die kann nur primitiv Feuerzeichen von sich geben. Und wenn sie sich freut, gibt sie auch Feuerzeichen, Rauchzeichen. Die raucht aus ihrem Langhaus raus. Gleichzeitig stutzt sie noch einen den Iro zurecht. Die hat ja nichts gelernt. Und wenn dann so eine sich am Vermitteln versucht, wie lächerlich macht die sich denn selbst mit sowas? Die ist eine der ersten Überassimilierten und von denen haben wir hier jetzt heute Tausende. Wahrscheinlich tragen die jetzt im Portemonnaie ein Bild von der, damit sie es besser machen, den Kampf gewinnen. Und das ist ja auch alles so verdammt weiblich, gewinnen durch so Mittel wie zwischen Pfeile und Brüste sich werfen. Da sieht man einen Spielball bloß. Aber da muss jetzt auch mal was anderes gesagt sein. Frauen, legt euch nicht mit robusten, großgebauten Männern an und treibt keinen Pfahl zwischen euch und eure Väter. So gesehen läuft das nie gut. Man siehe Pocahontas verroht und unglücklich und vom Typhus dahingerafft. Notorische Selbstüberschätzung, das ist eigentlich das Problem hier. Dass die Weiblichen meinten, sie könnten das Ruder in die Hand nehmen. Aber sprich das mal aus. Rudererin. Sowas geht halt eben nun mal nicht, da hätten wir es ja schon mal. Aber wahrscheinlich hat die Pocahontas das sowieso nur losgetreten, damit Neil Young ein paar Jahre später einen Song schreiben kann, in dem er davon singt, was er sich alles absparen wird, damit er mit ihr schlafen kann und darin auch noch ihre Befindlichkeit ausloten kann. Das hat er geschrieben, damit das dann wieder umsüffig von Johnny Cash gecovert werden kann und dass der Mythos so aufbereitet ist, dass auch die netten Leute von Disney wieder mal die Nase vergoldet kriegen. Damit dann 15 Jahre später sowas wie Avatar für die Welt funktioniert, aber ich sag euch, wie es war. Wahrscheinlich war die Pocahontas eine ganz selbstgefällige Kleine, die wollte einfach zu was Besserem kommen. Die wollte sich einfach ihr Leben aufstocken, die wollte quasi vom Tipi-Hippi direkt ins Schloss. Unter dem Gütesiegel der Mediatorin wanderte die daher, die hat sich prostituiert für kein Volkswohl. Wir wissen ja, nur den Ärmsten bleibt der Patriotismus. Die war keine Arme, die war bloß eine Überambitionierte, das war pure Berechnung. Das wollte auch der Captain Smith, beziehungsweise erkannte der ihr Bedürfnis sofort und wie der Mensch so beschaffen ist, hat er das halt zu nutzen gewusst. Hat er halt den Vorteil darin gesehen und darum gehört jetzt ganz Indianerland den Amis. Darum hat man die Indianer in Reservate abgedrängt. Im Ursprung stehen Captain Smith und seine Pocky. Die haben den Weg geebnet. Es wird sich alles immer wieder durchspielen an x-tausend Fällen, ich sage nur. Diese Indianerin hat den großen Fehler begangen, den Fremdlingen erst die Hand zu geben, dann sogleich das Herz nachzureichen und jetzt, ja, wo sind die jetzt? Jetzt wohnen die in Reservaten. Das lässt sich eins zu eins hierher übertragen. Dass es dann ein paar Schicksen wie die Pocahontas auf dem Weg zur Verdrängung butzt, das ist nur naheliegend. Das geschieht ihr da eigentlich auch recht. Die ist ja einfach auf die andere Seite übergeschwappt. Ich würde ja jetzt auch nicht irgendeinem dahergelaufenen Libyer in die Arme fallen, mich auf Al-Farahatmi-Busch Al-Arabia umtaufen und dann meine, ich käme unbescholten davon. Die Farbe ist für Milchkaffee vielleicht schön, aber nicht an deiner ganzen Generation.
Katja Brunner an Captain Smith, keine Ode an die Rudererin. Das ist eigentlich eine Geschichtslektion auf eure Art und Weise. Es ist ein Rundumschlag. Es ist ein sehr dichter Text. Wie kommt man denn eigentlich dazu, dass es so eine Mehrdimensionalität hat?
Ja, das hat, glaube ich, es startet mit so, was so Grundprämisse von dem Text ist als Ganzem, weil es eben einfach ein Teil ist aus einem hoffentlich abendfüllenden Theatertext. Und der hat vorne quasi, oder in der hat so eine Voranschrift, wo Behauptung aufstellt über den Text, dass Sprache quasi, dass die Welt hergestellt wird durch Sprache, wo Teig in den Müller von der Sprechenden ist. Und zweitens, dass Sprache das letzte Hemd oder die letzte Bluse ist, wo die Sprechenden haben, wo ihnen zur Verfügung steht. Und es ist eigentlich, schafft auch nicht mit tatsächlichen Figuren, sondern eigentlich einfach aus der Prämisse heraus, dass, es quasi wie ein Sprachort gibt in einem Sprechenden drin. Also, dass es so diffuse Sprechinstanzen gibt, wo sich von einem Abgrund und von Resignation wegredet und quasi das brauchen, um sich abstoßen vor einem, sagen wir mal, schwarzen Loch, wo sie in die Tiefe reissen.
Also der Widerstand gegen das Verschlucktwerden sozusagen. Mm-hmm. Also eine Art Rettung.
Genau, eine Hoffnung. Also immer das die extreme Abwälzen auf Sprache als Hoffnung, auf Sprache als Rettung und auf Macht und Gewalt, wo Sprache könnte oder sollte haben. Das ist bei denen, das ist quasi der Sprechantrieb und das wirkt sich dann auch aufs Inhaltliche aus.
Es ist eine Freude an der Behauptung auch. Es ist auch eine Freude an der Provokation. Mhm. Also den Menschen mal etwas zum Fraß vorwerfen, damit sie sich dann dran auch reiben. Das spielt sicher eine grosse Rolle beim Schaffen, oder?
Ja, total. Oder ich denke auch, nicht auf eine Statik vom Ich zu gehen. Also, weil der Sprecher jetzt da, der hat ganz klar seine Ambivalenz, oder die Sprechende, ganz klar trägt so ihre Ambivalenz an andere Herren. Und so also die Ohnmacht oder Verzweiflung, die gegenüber Sachen entsteht, die man wahrnimmt. Aber man findet, also, vielleicht ist es nicht erlauben von der Bequemlichkeit oder es nicht finden von der Bequemlichkeit, um quasi einen klaren Blickwinkel drauf zu haben, sondern im Zwang gefangen zu sein, immer wieder verschiedene Blickwinkel auf etwas einzunehmen und darum eigentlich auch nicht so eine gerundete Identität können herzustellen, sondern auf das zu verzichten quasi. Also die Lüge von einer oder die auch sehr dreiste Behauptung, die aber irgendwie nicht als dreist wahrgenommen wird oder anmassend von einem Ich, das quasi verheiratet ist mit seinen Prinzipien und verheiratet ist mit seinen Ansichten. Also, dass das nicht funktioniert.
Also, es geht eigentlich um eine universellere Form von Auseinandersetzung, wenn man es mal so will verkürzen. Wie geht ihr dir da vor, wenn ihr so etwas schreibt? Es ist ja auch, man muss sich ja, Frau Brunner schüttelt ein bisschen den Kopf. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass es auch noch schwierig ist, einen Text zu schreiben, wo eine Entscheidung drin vorkommt, die keine ist. Wie macht ihr das?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage. wie ich das mache? Ja, ich denke, das ist irgendwie...
Also wir können ja ganz simpel, wir haben jetzt eine Vorstellung, jemand, der Texte schreibt, hockt im Kaffee, hat ein Notizbuch und einen schönen Tintenfüll. Nicht. Also so eine romantische Vorstellung von Schreiben, das haben ja viele Menschen. Habt ihr das selber dann auch mal gehabt oder ist das gar nie ein Thema gewesen?
Ich weiß nicht, ich erinnere mich glaube nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also oder für mich hat es jetzt, sagen wir mal, Projektion von mir selber schreibend zu sein und das verbunden mit eben irgendwie Schreibtisch und Füllfedern, die habe ich jetzt nicht oder die gibt mir nichts. Also ich glaube, es geht irgendwie eher um so, also es hat so etwas, oder ich finde diese Diskrepanz noch lustig, dass Schreiben in sich eigentlich eine ruhige Tätigkeit ist oder sagen wir mal eine sehr kontemplative und das eigentlich wie dann quasi zu einer vielleicht aktionistischen Lust, bestenfalls, die in einem Text spürbar werden könnte, eigentlich in einem ziemlichen Widerspruch steht. Und so, ich mag den Widerspruch an dem. Und ich mag eigentlich auch, dass man etwas sehr lange mit sich herumtragen kann und das irgendwie in verschiedenen Formen eine Beschäftigung bedeutet und dass es dann aber einen Punkt gibt, wo das eine Art auf ein Papier kommt oder in einen Computer rein. So.
Und dann machen die Notizen oder wie geht ihr da?
Ja, ganz verschieden. Ich weiß nicht. Also total verschieden. Also ich weiß es schon, aber es ist nicht so spektakulär. Also es ist viel Arbeit. Es ist einfach Selbstdisziplin und Arbeit. Und Konzentration und Wachheit und Klarheit, so viel wie es geht. Also das wäre der Versuch.
Mhm. Und das ist viel Selbstdisziplin, nehme ich an.
Ja, ich habe ein lustiges Verhältnis zu Selbstdisziplin, würde ich mal sagen. Ja, im Prinzip eigentlich würde ich sagen keine, oder von außen wäre es vielleicht keine, aber für mich fühlt es sich so an. Oder ich finde, es hängt immer extrem ab von einem Willen. Und wenn ich jetzt einen Willen habe, für etwas, für eine Sache oder gegen eine Sache oder mit einer Sache oder gegen jemanden oder für jemanden, dann ist es wie gar keine Frage mehr, wo ist Selbstdisziplin. Ich finde Selbstdisziplin eigentlich ein Unwort und ich schäme mich schon, dass ich es benutzt habe, tatsächlicherweise. Aber dann ist sie wie keine Frage mehr, weil dann ist quasi gewichtig vom Willen grösser als jegliche äussere Strukturen. Weil Selbstdisziplin hat ja viel mit äusseren Strukturen zu tun.
Also es geht ja darum, dass dir Feuer fällt für etwas und dann spielt es auch keine Rolle mehr, wie lange es da dran hockt. Das ist ja, eigentlich könnte man sagen, aber das ist das Fürsacken, also wenn man dann wirklich mit Leidenschaft dran hockt, passiert denn das immer?
Ich glaube, ich habe angefangen, es einfach nicht zu machen, wenn ich es nicht kann.
Okay, es wird nicht geschrieben bei der Frau Brunner, wenn es nichts zu schreiben gibt?
Ja, oder kaum. Oder dann in einer anderen Form, sagen wir, über quasi Briefe oder E-Mails, wo dann quasi... Also wenn ich jetzt nicht eine Formfantasie habe für einen bestimmten Inhalt, wo mich umtreibt, dann passiert es einfach quasi über eine andere Kommunikationslinie. Also schlussendlich ist ja Schreiben umgewurschtelte Kommunikation so. Und ein umgewurschtelter Verstandenwerden-Wunsch oder Kommunizier-Wunsch. Und dann, wenn der quasi durch einen Mangel an einer Formfantasie oder einen Mangel an Schärfe oder Wissen um Sprache so, für den Inhalt, wenn die Sachen noch nicht vorhanden sind, dann passiert es, glaube ich, einfach über E-Mail oder Brief oder Schwätzen.
Wie bringt ihr euch denn in eine Form, dass ihr dem könnt folgen? Oder was genau muss denn geben sein, dass ihr sagt, jetzt habe ich das Feuer, Jetzt brenne ich dafür.
Ich glaube, das braucht gar nicht so etwas Konkretes. Also vielleicht als Grundausstattung, sagen wir mal, es berührt sie von etwas natürlich. Und dann alles Weitere könnte ich jetzt gar nicht so auflisten oder auseinanderdröseln. Weil das auch ja nicht irgendwie ein Vorgang ist, der immer gleich ist. So ist für, würde ich jetzt mal Behauptung wagen, bei mir zumindest pro Inhalt anders.
Ja. Ich würde gerne dort noch ein bisschen weitergehen zu den Anfang eigentlich vom Schreiben, aber ich würde gerne zuerst eine Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Es ist «The Breaks» von «Planning to Rock». Mhm. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
Mich berührt das jedes Mal noch, wenn ich es höre. Das würde ich mal sagen. Und sie ist sehr eine tolle Künstlerin. Und hat auch eine klare, fährt eine sehr schöne Linie von Feminismus, finde ich. Und ist sehr toll.
Was für eine Linie von Feminismus?
Ich würde mal sagen, so, er spielt einfach eine grosse Rolle in der Arbeit und in den Texten, aber ohne dogmatisch oder penetrierend zu sein. Nicht so auf eine totale Offenheit und Freiheit, aber wo es hat so viel mit Selbstermächtigung zu tun und nicht Selbstermächtigung in so einem wütigen, frustrierten Sinn, sondern eine lockere Art von Selbstermächtigung und Aufforderung an quasi alle Leute, sich selbst zu ermächtigen, was auch immer für ein Geschlecht sie haben.
Thank you.
«The Breaks» von «Planning to Rock», ein Musikwunsch vom heutigen Fokusgast, der Katja Brunner, Autorin, Theaterautorin, Performerin. Katja Brunner, wir haben vorhin so über das Schreiben, wo schreiben, wenn ist ein Stoff da, wo er brennt, wann muss er zu Papier gebracht werden. Ich habe in einem Interview von euch gelesen, dass ihr habt gesagt, ich habe angefangen zu schreiben aus Empörung. Aus Empörung auf die Welt, die sich einteilen häufig von den Medien, die bösen Medien an dieser Stelle, in schwarz und weiss, in links und rechts, in gut und bös. Ist das die ganze Erklärung, warum das ihr habt angefangen zu schreiben? Oder was ist der wirkliche Grund?
Nein, ich würde es eigentlich schon gerade wieder rufen. Und finde auch Empörung eigentlich relativ... auch wieder sehr bequem als Zustand, weil dann liegt quasi die ganze Verantwortung, die man gegenüber etwas hat, drin, dass man sich, also, oder was bedeutet es? Es bedeutet, sich kurzzeitig zu erreifern, einmal schnell rote Ohren zu bekommen, maximal, und nachher kann man so den Puls wieder runterfahren und sich wieder bequem ins Bett legen und noch Honigmilch trinken.
Was wäre denn das bessere Wort? Wut? Oder was?
Ich finde, das ist alles so, ja.
Also wenn ihr sie jetzt müsstet schreiben?
Wenn ich jetzt das müsste behaupten. Ich glaube, ja, grundsätzlich Zorn, Ohnmacht, Verzweiflung an den Gegebenheiten oder Schichten von Welt, wo man quasi entgegensteht. So. Nicht mal in einer Bedeutung. So. Mir ist vollkommen klar die Belanglosigkeit von menschlicher Existenz quasi, aber muss ja irgendwie gleich mit dieser Belanglosigkeit umgehen.
Ihr habt vorhin schon das Wort Selbstdisziplin ein schwieriges gefunden, jetzt Empörung. Ist es für euch schwierig, Wörter auch zu leben?
Ja, ich finde, also es ist etwas, was mich stark beschäftigt, so quasi das Gewicht von Wörtern oder auch belastet sein durch Geschichte von gewissen Wörtern oder von Flüchen oder wie auch immer. So das klassischste Beispiel, dämlich, herrlich, so vordergründig mal die Konnotationen. Aber ja, das ist sicher etwas, wo mich beschäftigt, wo ich jetzt für mich irgendwie will, an einer Genauigkeit dranbleiben natürlich oder sein.
Also präzise sein, so?
Ja, würde ich mir natürlich wünschen. Und das geht natürlich in der Flüchtigkeit vom Schwätzen so nicht ganz, ja.
Geht es denn auch um Verständnis bzw. Missverständnis auszuräumen? Oder warum wollt ihr denn so präzise sein?
Ja, sicher Missverständnis, Verständnis und aber auch wieder die lustige Verantwortung irgendwo durch, dass man nicht einfach blindlings quasi in ein... Oder dass der Versuch sollte da sein mit einer... gemeinte Echtheit zu kommunizieren und nicht fahrlässig umzugehen mit Wörtern.
Weil Sprache auch einfach auch viel verheilen und so.
Ja, und ich finde, das hat eine extreme Macht und Gewalt. Also natürlich gibt es auch noch ganz viele andere stark manipulative Mittel, jetzt abgesehen von Sprache, aber in gewissen Sachen oder Wahrnehmung auch von Vergangenheit denke ich manchmal fast, dass eigentlich Wörter wichtiger sind, also dass Wörter eine Kraft von Prägung haben und von Begleitung und Sachen mitschleppen, die unendlich sind. Ja.
Wie hat denn das angefangen bei euch mit Wort, mit Sprache? Also ich habe gelesen, dass ich als Kind sehr ein hyperaktives Kind war, das ganz viel hat gemacht, Cello gespielt.
Sie haben sich aber schön vorbereitet.
Ja, das natürlich. Das bin ich mir schuldig und euch auch. Und unseren Hörerinnen und Hörern vor allem. Mhm. Wie hat denn das angefangen? Wo habt ihr herausgefunden, es ist Sprache und nicht Cello und nicht Fußball und nicht was weiß ich was?
Ich würde jetzt gar nicht mal ausschliessen, dass das sich nicht ändert. Also, vielleicht bin ich dann irgendwann, versuche ich, einen Platz zu finden in der Fußball-Seniorenliga. Das kann natürlich auch sein. Das würde ich gar nicht ausschliessen. Obwohl ich das mit diesen Fußball gar nicht richtig verstanden habe, was man denen da nachrennt. Ja, es gibt nicht so, klar könnte ich jetzt irgendeinen Moment konstruieren, wo das wie eine Bedeutung hat, so, und behaupten, durch das ist das entstanden. Ich würde aber fast sagen, es hat einfach viel mit also Musikalität von Sprache zu tun und selber mit einem Berücksein von gesprochenem Wort. Also so eine Bewunderung dafür. Ich glaube, ich bin zum Beispiel am Anfang fast nur ins Theater gegangen, eigentlich ausschließlich wegen der Sprache. So, oder habe mein Augenmerk quasi automatisch mehr auf dem gehabt als jetzt auf der Körperlichkeit oder so von diesen Figuren und Menschen, die man dort sieht. ja, einfach so ein Berücksichtigen.
Mhm. Und wer hat denn die Begeisterung geweckt bei euch?
Keine Ahnung.
Ehrlich?
Ja, also ich würde es nicht mal behaupten.
Als Kind habe ich gelesen, habt ihr sogar eine Höhle gebaut. Also ihr habt ein alter Ego erfunden, wo der Name hat.
Katharina Leuenberger.
Katharina Leuenberger.
Jetzt wohl, das ist Katharina Leuenberger.
Das seid ihr?
Ja.
Und wer ist denn die Katharina Leuenberger?
Sie ist einfach, die ist eine Art ziemlich alles das gewesen, was ich nicht gewesen bin. Und die hat auch alles das können, was ich nicht haben können. Und die hat, eigentlich ursprünglich ist sie Rezeptionistin gewesen. Ich habe mir so wie ein Haus gebaut, in die Wohnung, wo wir gewohnt haben. Und haben mir dort so wie ein Haus gebaut und aus dem heraus behauptet, mit so einem selber gebastelten Telefon und Schuhe mit Korken unten dran, Korken von Weinflaschen, habe ich so Absätze gebaut und gespielt, ich wäre Rezeptionistin. Die hat eben Katharina Leuenberger geheissen. Weil ich glaube, damals irgendwie das erste Mal also halt so begriffen habe, was ein Hotel ist und was eine Rezeption ist und so. Und das hat mich aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht, warum, wahnsinnig beeindruckt. Und dann habe ich das, ist die wie immer wichtiger geworden und hat dann auch können singen oder kochen und irgendwie wie so einen Raum zur Fantasie zugelassen, den ich selber nicht gehabt hätte.
Also ist denn die Katharina Leuenberger für euch so zu einem Fokus geworden für das, wo ihr dann später eigentlich viel mehr hat anfangen machen?
Die ist irgendwann schon sehr fest verschwunden. Das ist so ein bisschen das Geisterwesen. Also Gespenster sind auch nur Menschen, so viel zu der ihrer Verteidigung. Mhm. Aber sie ist dann schon irgendwann tief quasi in den Falten vom Vorrang von der Kindheit weg.
Wir haben vorhin über die Sprache, die präzise soll sein, die klar soll sein, unmissverständlich soll sein, nicht soll missbraucht werden, geredet. Was mir entgegenkommt bei eurer Arbeit, ist auch die Suche eben nach einem klaren Inhalt, nach einem klaren Fokus. Aber es ist auch etwas, was sich nicht vorschnell eben zufrieden gibt mit, das ist richtig oder falsch oder ja oder nein. Jetzt ist ja das viel ein schwieriger Weg. Wir leben ja in einer Zeit, wo Leute auf Facebook liken und disliken, wo wir sagen, das ist ein Böse und das ist ein Gute. Warum wählt ihr denn den schwierigen Weg?
Ich weiss jetzt nicht, ob ich es so kann verallgemeinern. Ich glaube aber, es hat teilweise zu tun, also nehmen wir, wenn man jetzt ein konkretes Thema nimmt, sagen wir Sterbehilfe. Und da gibt es klar irgendwie, sagen wir mal, Parteien aus dem religiöseren Ecken, wo da aus denen und nochmal denen Gründen dagegen sind. Und dann gibt es Leute aus dieser Ecke, die sich sogar anerbieten, quasi als Todesengel bei Sterbewilligen, psychisch oder physisch schwer Kranken, zu assistieren und da die letzten paar Stunden stündlich schön zu bereiten. Also, das wäre ja, da gibt es ja quasi viel Lager. Und in einer schwammigen rechtlichen Lage, soviel ich weiss. Und da zum Beispiel würde mich jetzt interessieren, jemandem eine Stimme zu geben, die, sagen wir mal, jetzt ganz spontan aus dem Jenseits, der das erlebt hat, dass aus dem Jenseits nochmal reflektieren und rekapitulieren die Schritte, die da dazu geführt haben. Und dann quasi, jetzt nicht Finger zeigen moralisch, aber im individuellen Sinn würde ab, den Vorgang, den Sterbevorgang, den Sterbeweg abklappern und abklopfen auf schlussendlich, ob es das erfüllt hat, was die Erwartung war oder die Hoffnung von dem sterbewilligen Mensch.
Also sie sind eigentlich auch nicht zufrieden mit so schnellen Antworten auf.
Nein, oder also natürlich gebe ich mir auf ganz viele Sachen schnelle Antworten und es ist auch so, jetzt kommt total Küchenpsychologie, aber es ist auch, oder so Soziologiebuch Nummer 1, es ist aber auch eine Zeit, oder, wo man mit einfach wahnsinnig viel Informationen permanent konfrontiert ist und die so quantitativ so Mengen sind, oder, also mehr riesige Mengen sind, aber die Qualität der Informationen häufig so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und dort passiert natürlich tausendfach, dass man einfach etwas abhakt und dazu eine Meinung hat. Und die innere Bequemlichkeit, also wenn man überhaupt eine Meinung will haben, das sich erlauben, so. In einem gewissen Sinn kann man ja eine Meinung, das ist jetzt auch wieder moralisch, aber erst dann haben, wenn eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und das ist irgendwie ein Erarbeitungsprozess und nicht einfach etwas Menschengeniges.
Genau. Jetzt ja. Leben wir aber auch in einer Zeit, wo es eben schick ist, eine Meinung zu haben. Das ist die oder die. Und ich habe den Eindruck, ihr seid jemand, der sehr wohl eine Meinung hat, aber die Meinung kann auch dann wieder sich verändern und variieren. Das meine ich eigentlich auch mit vielleicht ein bisschen unbequemer sein, sich nicht sofort zufrieden geben damit. Wie seht ihr das?
Ja, ich würde glaube mir eine Unterscheidung wünschen zwischen Text und Mensch. Mhm. Weil ich als Mensch sicher eine klare Haltung habe zu gewissen Sachen, die aber in einem Textraum überhaupt nicht vorhanden sein muss. Also klar ist die, hat die einen Einfluss auf wie ich eine Sache sehe, aber sie steht ja nicht eins zu eins im Text. Sie steht immer in einem Verhältnis zum Text, das aber nicht unbedingt für einen Leser dechiffrierbar muss sein und eigentlich auch nicht wichtig ist. Also wenn ich etwas lese, ich kenne das voyeuristische Interesse, dass man dann plötzlich wissen will, wer ist das oder wo kommen die Bilder, wenn man einen Autor oder Autorin bewundert, erst recht noch, will man ja immer das irgendwie in die Finger kriegen, wo kommt die kann ich krasse Bildsprache her, wenn einem die berührt oder wie funktioniert das, was sind und man hat dann immer so schnell die irgendwie küchenpsychologische Lust dran, jemanden so aufzudröseln, oder? Und ich finde es im Endeffekt eigentlich unwichtig und zumindest mich selber dazu gemahnen, das nicht für wichtig zu halten. Weil es eigentlich nicht mehr Aufschluss über einen Text gibt, wer die Person ist. Oder es macht den Text nicht. Also mir verstellt es manchmal eher den Weg zu einem Text oder den Weg von einer Wertschätzung für einen Text, wenn ich zu viel über die Person dahinter weiss. Darum habe ich ein Problem mit diesen Preisen zum Beispiel.
Das heisst eigentlich, der Text der kommt nur durch euch zustande, aber ihr seid eher ein Medium für den Text, wenn ich euch richtig verstehe, als quasi die Quelle vom Text, wenn man es jetzt so sehen will. Also ich frage das vor allem vor dem Hintergrund von dem Stück, wo wir noch darüber haben geredet, wo ein Stück ist über Missbrauch. Dort sind ihr häufig in Interviews gefragt worden, ja, wie könnt ihr so etwas schreiben? Da gibt es doch sicher autobiografische Verortung. Und ihr verdreht jetzt die Augen und hat dann gesagt, ja, aber es ist zu dieser Zeit, sind die Fälle alle aufgekommen von Deutru über Fritzl, über was weiß ich was. Und darum hat mich das Thema interessiert. Also das ist ja auch noch schwierig. Manchmal wird mir ja dann auch missverstanden in dem, nehme
ja,
ich an, oder?
Total. Und ich denke, es ist irgendwo durch auch so. Dann entsteht so, glaube ich, eben eine Lust daran, sich Sachen schnell erklärbar zu machen wieder. So, die kann das nur geschrieben haben, weil sie das selber muss erlebt haben. Und dann finde ich eben auch wieder ein Verschliessen vor einem Faktum, zum Beispiel, dass. Gott, töne ich moralisch, hören Sie. Aber nein, für mich, was dann stattfindet zum Teil, ist quasi ein Aberkennen davon, dass in so vielen Beziehungsgeflechten missbräuchliche Grenzen, also eine Beziehung besteht irgendwo durch, weil für mich jetzt, wie ich es negativ formulieren will, wenn ich das will, aus Grenzüberschreitungen. Und die lässt man zu, manchmal lässt man sie nicht zu, manchmal begabt man sie nicht. Und dass quasi in vielen Beziehungsgeflechten etwas Missbräuchliches drin liegt, und das muss jetzt überhaupt nicht im Gefälle Kind älterer Teil sein, oh Gott, um Gottes Willen hoffentlich ja nicht, aber dass in vielen Beziehungsgeflechten etwas Missbräuchliches liegt, wird dann aufeinander. Und ich denke, dass man zu einem gewissen Grad missbräuchliche Anlagen in Freundschaften, in Liebesbeziehungen kennt, bedeutet ja auch schon ein Wissen um etwas. Und das, ja.
Das ist dann quasi, und der kommt dann Katja Brunner ins Spiel, die so eine Situation irgendwie auch analysiert. Oder was passiert denn da in euch?
Das weiß ich nicht. Schlussendlich ist es ein eigenständiges Kunstwerk im besten Fall, was da nicht steht. Inwiefern das Analysen ist, wüsste ich nicht.
Ihr habt vorhin schon gesagt, Verantwortung übernehmen. Das ist ein grosses Wort, aber es scheint euch ein grosses Anliegen auch zu sein. Das würde mir jetzt von, da sage ich jetzt etwas, was euch sicher wahnsinnig wird verärgern, von einem Menschen, der 22 ist, nicht erwartet, dass er sagt, ich will Verantwortung übernehmen für das, was ich finde, was ich schreibe und will für die Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen.
Ja. Verantwortung ist vielleicht auch wieder so ein schweres deutsches Wort. Und man könnte vielleicht zum Beispiel sagen, oder ich mag eigentlich noch den englischen Ausspruch, dass man sagen kann, I care.
Kümmern, sich kümmern.
Ja, oder mir liegt etwas an bla bla bla. Ja, und sich kümmern um etwas. Also quasi, ja, nicht einmal im Sinn von, also Verantwortung, finde ich, stellt auch schnell ein Gefälle her. Weil der Mensch, der in Verantwortung ist, der hat auch die Macht, um sich in Verantwortung zu setzen. Und schlussendlich ist Schreiben ja auch ein bequemer Feigenprozess, weil man das einfach macht und das abgibt und jemand anderem zum Konsumieren gibt. Und dann eigentlich ja für zum Beispiel das, was es bei dem Mensch auslöst, sich auch nicht verantwortlich sieht. So. Es ist ja eigentlich irgendwo durchaus auch sehr gelogen, das zu behaupten, jetzt mit meiner Seite. Aber einem Thema gegenüber einer Figur, die man sich annimmt und sich ausdenkt und deren zu Sachen zustossen lässt, die kümmert mich dann, ja.
Also euch geht es eher darum, jetzt so zu sagen, ich will auch einen Denkanstoss geben? Oder ging es euch eher darum, auch noch zu sagen, ich will echt eine gesellschaftliche Veränderung einleiten, helfen, unterstützen? Kann das ein Text? Oder soll das ein Text können?
Ich glaube, ich würde wieder mal darauf hinweisen oder sagen wollen, dass es so die Statik von einem Ich nicht unbedingt gibt. Also klar kann man von einer Lektüre wahnsinnig berührt sein oder von einem Theaterabend und von dem unter anderem dann auch Text, weil es ein Element von dem Abend innen drin ist.
Jetzt gibt es sicher ganz viele Leute, die sagen, ja, aber das ist eben nur Theater, das findet in einem Rahmen statt, wo ich sowieso nicht hergehe. Es ist Kultur. Ich bin wahnsinnig, wenn ich das letzte Mal im Theater war, aber im Alltag hat das für mich keine Relevanz. Was sagt ihr diesen Stimmen?
Ja, klar stimmt es, dass Theater nicht ein Medium ist, das einem auf Barrikaden schickt. Mhm. Aber dann würde ich mal fragen, was denn zum Beispiel die aktuellste, ob es eine Protestform gibt oder was die aktuellste Protestform ist, die tatsächlich gelebt wird und nach der gehandelt wird. So. Und die ist ja eigentlich auch nicht mehr auf Barrikaden stehen oder nicht in dem Moment, würde ich jetzt mal behaupten.
Lebt eher von der Vergangenheit, wo man das mal noch gemacht hat. So.
Ja. Mhm. Ja, und ich finde auch, man muss gar nicht so, also warum sollte ich so einen grossen Anspruch haben an das, was ich mache, solange der Anspruch, also ich glaube, es gibt einen persönlichen Nutzen, so die Selbstverwirklichung quasi von davon, für sich etwas zu begreifen, für sich mehr zu lernen, indem man etwas ausprobiert an einem Text, den man vorher noch nicht ausprobiert hat, indem man etwas auf einer Bühne ausprobiert, wo man jetzt noch nicht erlebt hat. Dass das natürlich immer irgendeinen Erkenntniswert birgt. Sei es auch nur, ist wirklich scheisse gewesen, mache ich nie mehr so. Das ist ja auch schon mal etwas. Oder aber natürlich, also eigentlich sollte es doch schon lange können, es berührt jemanden. So. Oder ich habe mal bei einem Projekt mitgemacht, wo man mit Leuten im Altersheim geschwätzt hat und quasi aufgrund von dem einen autofiktiven fiktiven oder teilweise auch ausgehend von ihrer Biografie einen Text geschrieben hat. Und ich glaube, der Text, der ist gut gewesen für mich zu machen. Das sind super Gespräche gewesen, aber der Text ist jetzt, hat nicht einmal im Kleinsten wiedergegeben, irgendetwas von dieser Frau, wo sie an Wert hat, wo sie gesehen hat mit ihren 90 Jahren damals, was quasi hinter ihren Augenlidern schon alles passiert ist. Das hat es nicht im Kleinsten wiedergegeben. Und vielleicht hat er ihre gleich in einem Moment, hat sie beruhigt zumindest, dass die Handlung stattgefunden hat, dass jemand noch einen Text geschrieben hat, der mit ihr zu tun hat. Und das muss, denke ich, teilweise auch langen. Natürlich gibt es die Utopie, dass etwas tatsächlich bei jemandem etwas auslöst, aber da finde ich auch, Dogmatismus ist irgendwie fehl am Platz. Oder ich wüsste ja also auch nicht besser und das ist auch keine pädagogische Arbeit.
Also ich merke schon, die sind sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig, das sich jetzt anzuziehen, was ja auch nachvollziehbar ist. Statt wie jemand mal sagt, ich will präzise sein, würde man jetzt nicht erwarten, dass dann in dem Moment heisst, ja genau so ist es. Oder?
Wenn es Sinn macht, dann ist es gut.
Okay.
Oder auch nicht gut.
Ich würde gerne das noch ein bisschen vertiefen, würde aber gerne eine weitere Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Es ist Kleenex mit Nice. Mhm. Eine Band aus genau dieser, ja, sagen wir mal, Protestzeit, 80er Jahre. Wie kommt es zu dem?
Also das hat mir mal eine Freundin gezeigt, die ist also ein Herzgemisch, so irisch, italienisch, das ist wirklich so, was der Katholizismus alles jemandem kann antun. Und sie lebt in London und hat mir das einmal gezeigt vor 5, 6, 7 Jahren und ja, seitdem begleitet mich das sehr und ich finde es sehr anwendbar. Ich stelle mir immer Bahnhofstrasse vor und wie so Tauben und alle Vögel, die über der Bahnhofstrasse fliegen, wie die eine Art gleichzeitig, gleichtaktet im Takt von diesem Lied quasi ihre Notdurft verrichten über der Bahnhofstrasse. So stelle ich mir das immer vor, wenn ich das höre.
Oh, sie sind so hübsch. Sie brauchen dich nicht.
Was mögen Sie?
Kleenex mit «Nice», ein Musikwunsch von der Katja Brunner, Theaterautorin, Performerin, Schauspielerin und Preisträgerin. Nein?
Nein.
Nein, Frau Brunner, wenn ich gesagt habe, Schauspielerin, hat ihr den Kopf geschüttelt. Seid ihr das nicht?
Nein.
Ehrlich nicht? Aber die spielen ja häufig auch. Also ich habe letzte Woche das Stück gesehen von euch und dort spielen sie auch.
Aber ich würde es nicht von der Arbeit her als Schauspiel bezeichnen und ich habe auch das Handwerk nicht drauf. Ich habe eine andere Art von selber, von quasi naivem, angeborenem, nicht Handwerk, einfach machen, so Kopf gegen die Wand. Aber das ist nicht
also, Schauspiel. Findet ihr denn auch, das ist jetzt schon anmassend, den Titel für sich zu beanspruchen, oder findet ihr, ich muss das gar nicht sein? Oder?
Das interessiert mich nicht. Also, ich wüsste nicht, was mir Aufschluss würde geben oder was mir als Selbstbezeichnung würde geben.
Schauspielerin sein?
Ja.
Was sind denn Schauspielerinnen für euch?
Das sind Leute, die an der Schauspielschule studiert haben und etwas gelernt haben. Mhm. Und das sind Leute, die brav Sprecherziehen gemacht haben und noch Fechten gelernt haben und im Sommer auf Polen Pony reiten sind. Das sind Schauspielerinnen.
Mhm. Hat er nicht so grosse Stücke auf Schauspielerinnen?
Doch, ich liebe Schauspieler schon. Und Schauspielerinnen. Ich habe grossen Respekt vor allem, was sich quasi auf einer Bühne als Leidensbeauftragter von einem autoritären, regieführenden Mensch da lässt, rumdragen und irgendwie dann auch noch den Kopf vorne hebt. Nein, da habe ich sehr grossen Respekt und finde das toll. Es ist mehr so gegen Institutionen gegangen, wenn dann. Also gelernt ist gelernt.
Ja. Okay. Ihr studiert literarisches Schreiben in Biel, bei der HKB, und ihr studiert szenisches Schreiben in Berlin, nur von wegen Ausbildung. Also das wäre dann euer Weg, statt eben das Schauspiel. Ihr seid Ende nächstes Jahr fertig.
Ich bin eigentlich jetzt dann schon fertig. Ah, ja. Ich wäre schon fertig gewesen, ich habe noch ein bisschen, weil ich dann noch ein bisschen im Ausland war und so.
Das Preisgeld.
Ja, verstreut habe. Ja, noch ein bisschen im Casino war, darum dauert das alles noch ein bisschen länger. Ja.
Aber die zieht es durch, ihr macht das fertig?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also es ist ja so extrem luxuriös. Also die Studiengänge, die da angeboten werden, haben auf einer Seite verströmen sie einen Luxus und man wird fast, oder ich werde fast wieder eine wahnsinnig bequeme Schülerin so durch das. Also das hat, natürlich haben die Institutionen sehr viel zu bieten, aber ich glaube auch, es ist mit Verdacht und Bedacht zu geniessen.
Der hat quasi das Literaturgymnasium gemacht und dann mit 18 den Dramaprozessor an der Winkelwiese gemacht, wo das erste Stück daraus entstanden ist. Und das Studium dann in Angriff genommen, aber gleichzeitig eigentlich immer produziert, immer geschrieben. Wie macht ihr das?
Also so ein Studiengang ist natürlich auch darauf aufgebaut, dass man viel Zeit hat zum Arbeiten. Also das ist, glaube ich, 20% Präsenz und 80% eigenständiges Arbeiten. Also da werden einem genug Freiheiten gegeben.
Und das eine ist Berlin und das andere ist Biel. Ausser dass die beiden Städte mit B anfangen, haben sie nicht so viel Gemeinsamkeiten, glaube ich.
Das würde gerade widersprechen.
Sicher?
Ja, ich finde, Biel ist etwa die kosmopolitischste Stadt der Schweiz.
Ah ja.
Ja. Nein, tatsächlich. Also vielleicht noch Genf, noch mehr, das weiß ich nicht. Aber ich finde Biel ein Wahnsinn, wirklich.
Aber der Unterschied ist vermutlich schon noch gross. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass man in Biel, wenn man das macht, eher noch ein bisschen exotischer ist, aber in Berlin hat ja ganz viele Menschen, die das Gleiche machen, oder nicht?
Ja, total. Aber ich glaube, so, dass der Kontext von, dass man ja dann in einer Stadt ist, wegen dem Studium, zumindest vordergründig oder als Alibi-Studium oder als Ausrede zum Weggehen, beinhaltet, dass man ja dann eigentlich einfach statt der Tour quasi einen Studienplatz wahrnimmt. Mhm. Also, oder
vielleicht wie nehmt ihr die Unterschiede wahr von diesen
Städten? Städte? Mhm.
Ja, die sind ja aus der Schweiz grundsätzlich ursprünglich.
Ja, und ich habe immer Deutschland geliebt. Und ich wollte Deutsch sein. Und ich habe gedacht, Deutschland ist die schönere Schwester von der Schweiz. Und ich würde jetzt gerne Deutsch werden.
Sicher?
Ja. Und ich habe eine deutsche Familie von weiter hinten, weiter vorne, weiter länger her. Und habe immer eine grosse Verehrung gehabt, so. Und für eigentlich alle deutschen Kunsterzeugnisse. Und die Schweiz sehr verachtet. So das Schweizer sein, Schweizer bleiben, die Enge, das Kleine, so die Enge von zwischen zwei Bergwuchten, wo quasi die Luft so dünn ist, dass man sie gar nicht mehr ich kann einschnaufen kann. Und dass eigentlich so die Lungenflügel immer implodieren, das war immer so meine Angst gewesen.
Und die hat sich aber gelegt jetzt?
Ja, also. Dann bin ich fort und habe mich dort ein bisschen entnervt und quasi Vorzüge und Nachteile von Hartz-IV-Bezüger auf ein anderes Jahr gesehen als über pyjama-tragende Menschen im Fernsehen. Und ja, klar verändert das nochmal das Bild. Also sagen wir mal, die Wertschätzung für die Schweiz als verwöhntes Stück.
Ich frage das auch so gezielt, weil du immer gesagt hast, wir haben in der Schweiz wahnsinnig viele Privilegien und wenig Idealismus. Ist es denn dort, wo es weniger Privilegien hat, ist der Idealismus grösser?
Natürlich würde ich jetzt mal sagen, dass wenig Privilegien auch schnell dazu führen, zu einer Desillusionierung, einer kompletten. Und dass ich glaube, der mit wenig Privilegien viel Idealismus funktioniert noch mit, wo man den Optimismus tatsächlich noch kann unterfüttern, sich aufzuschaffen oder sich quasi das Leben aufzustocken. Aber in einer Gesellschaft, ich meine jetzt, so ein Berlin ist in dem Sinne ja nicht gross anders, dass die Gleichzeitigkeit von privilegiert und unprivilegiert und unterprivilegiert findet ja statt. Mhm. Und unterprivilegiert, die nehmen die Privilegierten wahr und nehmen die Schere wahr und nehmen die Unmöglichkeit, dort anzukommen in dem Leben, ebenfalls wahr. Und es gibt ja dann vielleicht eher so eine Strömung von Anti-Haltung gegenüber so einer Leistungsverfressenheit, dass es einfach eine Desillusionierung, Resignation, so Frustration, Wut, Aggression, Abdriften in Zustände, die Verantwortung wegnehmen und Wahrnehmung.
Inwiefern verändert das dein neues Arbeiten wieder? Also arbeitet ihr anders, wenn ihr in Berlin seid, als wenn ihr in Biel seid?
Nein. Ich bin ja leider immer die gleiche.
Leider? Warum leider? Ja. Wolltet ihr denn jemand anders sein?
Nein, ich finde es grundsätzlich meistens relativ okay.
Eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist wie, woher kommt denn euer Forschungsdrang? Ich habe das Gefühl, ihr seid eher eine Forschende im Sinne von herausfinden, wie funktioniert das eigentlich alles und so sind dann auch die Texte, weil ihr euch ja, wie wir auch schon darüber diskutiert haben, nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden geben. Woher kommt denn das? Was treibt euch der so fest um?
Ja, Religion ist weg. Okay. Und ich bin halt nicht religiös.
Ah, okay.
Also ja, wäre ich religiös, hätte ich viele Antworten.
Ehrlich?
Ja.
Und das ist mit der Grund, warum es dir...
Ja, ich habe es einmal gesehen, mit Tarot versucht, aber es hat nicht so viel hergegeben. Es ist wirklich schwierig.
Okay. ich möchte, bevor wir euren letzten Musikwunsch spielen, noch schnell...
Oh ja.
Auf ein bisschen Zukunft gekommen. Ich habe gelesen, Sie schreiben an einem Lexikon der Empfindungen. Ja. Und zwar das ganze Leben lang oder so lange, bis Sie absterben, hat er gesagt.
Ja.
Was ist das Lexikon der Empfindungen?
Das ist das Lexikon, wie der Name schon sagt. Und das setzt sich damit auseinander, dass es macht eine Typologie oder eine Klassifizierung von Empfindungen. Das heisst, und es ist natürlich alphabetisch geordnet. Vielleicht tue ich es aber einmal noch anders ordnen. Ich habe ja genug Zeit, hoffentlich, bis dann der Sensemann da erklärt, jetzt ist da mal ausgehucht. Und ja, zum Beispiel funktioniert verschieden. Also auch mit Bildmaterial, vielleicht kommt mal noch Tonmaterial dazu, aber es soll quasi eine Empfindung nehmen und die behaupten können, absolut zu beschreiben. Also wo sie, ja, ich will jetzt nicht erklären, was ich da damit will, aber das ist das, was es macht.
Also meistens sagt man ja, ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Und das ging eigentlich darum, ein Lexikon zu machen, das Gefühle kann beschreiben. Mhm. Ja, das klingt wirklich nach einem Lebensprojekt.
Ja, und es ist auch sehr faschistisch, weil es gibt genau vor, was das Gefühl, welches Gefühl wie geht. Mhm.
Also es stellt sich selber auch wieder zur Diskussion, auch, dass man kann sagen, ich bin dagegen, das Lexikon zu lesen oder daran zu glauben.
Vielleicht.
Aha. So viel Gestaltungsdrang muss sein, Katja Brunner, nehme ich an. Das, darunter gehen wir nicht. Und aber, ich habe gelesen, die schreibt an eine Sitcom.
Ich tue Ihnen schnell diktieren, was meine Pläne für die Zukunft sind. Ist das gut? Mhm. Erstens, ich habe vor, ich habe vor, das Lexikon zu beenden. Mhm. Dann habe ich vor, irgendwann mal einen Film zu machen oder etwas, wo einfach Bild und Ton verknüpft ist und quasi reproduziert werden kann, was ja dann wahrscheinlich schon ein Film wäre. Dann habe ich vor, ein Hörspiel selber zu produzieren. Wir haben das selber gebaut, das Studio. Dann können wir das machen. Und dann habe ich vor, mehrere Räume zu tapezieren, irgendetwas sonst noch zu gebären, so vielleicht etwas, was tatsächlich lebt und man dann Kind nennt. Und dann habe ich vor, eigentlich ist eins von meinen Zielen, möglichst schnell an so einer Kunsthochschule Dozentin zu werden.
Ihr lacht jetzt wegen dem geregelten Einkommen, oder?
Warum? Ja, ich lache, weil ich das eine schöne Bewegung finde, dass es Leute gibt, die absolvieren und nachher schon ziemlich bald dort wieder dozieren. Und ich finde das manchmal fast auch wieder ganz witzig. Jawohl. Das sind so meine Pläne. Und dann habe ich auch noch vor, in der Ukraine zu leben. Jawohl.
Meine letzte Frage.
Jawohl.
Was ist die grösste Frage im Leben?
Hui, das wollte ich aber schnell überlegen. Die grösste Frage im Leben. Ich würde jetzt, heute habe ich einen hedonistischen Tag und ich würde jetzt fast sagen, wie gestalte ich es mir genug schön bis zum Tod?
Gut. Herzlichen Dank, Katja Brunner, für euren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Fokus mit der Katja Brunner, Theaterautorin, Performance-Künstlerin und eine Frau mit ganz vielen Plänen und viel Energie. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Und wenn ihr anregende Kritik, Feedback habt zu unserer Sendung, dann schickt dieses Mail an fokus@srf3.ch.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux, du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre, ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud. Un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort. Alors, tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise. De l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et la cèse. Même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « perds confiance », car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits, la fausse consolation me crie « espère », car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours. Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses! Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité, si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau, étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre. Je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ». Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de...